Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Ich grüße Sie ganz, ganz herzlich in kleiner Runde. Schön, dass wir so hier zusammen sein können. Ich grüße auch besonders die, die diesen kleinen Gottesdienst, will ich mal sagen, über Stick hören. Wir bleiben in der Gemeinschaft und in der Fürbitte miteinander verbunden. Zum heutigen Sonntag Oculi möchte ich Sie ganz herzlich grüßen mit dem Wort der Woche. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, aus Psalm 25, Vers 15. Es ist der Psalm, der zu diesem Sonntag Oculi, meine Augen, passt. Meine Augen sehen stets auf dem Herrn, auf den Herrn. Das soll auch so sein am heutigen Tag und in der kommenden Woche, auch in der kommenden Zeit. Wir schauen auf Gott und erbitten auch seine Hilfe in dieser großen Krisenzeit. Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. So Lukas 9, Vers 62. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Oculi, so heißt der heutige Sonntag. Oculi heißt, meine Augen sehen stets auf den Herrn. So steht das nochmal hier. Herr, lass uns wirklich mit wachem Blick für dich sehen, damit wir lernen, als deine freien Kinder zu leben. Oculi, meine Augen sehen stets auf den Herrn. In diesem Sinne feiern wir auch unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte gern beten mit einem Lied, 328, einige Verse. Dir, dir, o Höchster, will ich singen, denn wo ist doch ein solcher Gott wie du? Dir will ich meine Lieder bringen, ach, gib mir deines Geistes Kraft dazu, dass ich es tue im Namen Jesu Christ, so wie es dir durch ihn gefällig ist. Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich weiter zieht zu dir, dein Geist in meinem Herzen wohne, und meine Sinne und Verstand regier, dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl und dir darob im Herzen sing und spiel. Verleih mir, Höchster, solche Güte, so wird gewiss mein Singen recht getan, so klingt es schön in meinem Liede und ich bet dich im Geist und Wahrheit an. So hebt dein Geist mein Herz zu dir empor, dass ich dir Psalmen sing im Hörnchor. Amen. Für den heutigen Sonntag möchte ich gerne ein Wort Heiliger Schrift lesen, zur Predigt auch, eine Lesepredigt von Rudolf Rengsdorf, einem Pfarrer der Gemeinde, wo ich vor Jahren mein Vikariat, die Zwischenausbildung gemacht habe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lukas 9, 57 bis 62. Unter der Überschrift vom Ernst der Nachfolge heißt es: Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Er sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Es gibt wohl keine andere Stelle im Neuen Testament, in der Jesus uns so fremd und anstößig begegnet wie im Evangelium dieses Sonntags. Das Lob sei dir, o Christe, kann einem schon vergehen bei so viel Schroffheit, mit der Jesus hier ausgerechnet die Menschen abfertigt, die sich ihm doch anschließen wollen. Und nirgendwo sonst wird so deutlich, wie krass der Unterschied zwischen Jesus und uns ist. Er lebte ohne festen Wohnsitz, war ständig unterwegs und der Hitze des Tages, der Kälte der Nacht und den Nachstellungen der Menschen schutzlos ausgeliefert. Da ist niemand unter uns, der auch nur annähernd so lebt oder zu leben gedenkt. Die Beerdigung von Angehörigen, er kümmert sich nicht darum. Ihm geht es um das Leben. Was scherten ihn da die Toten? Wir dagegen kennen kein Leben, das nicht mitgeprägt wäre von der Erinnerung an gestorbene Bezugspersonen und der Wahrung ihres Gedächtnisses. Er schaute nicht zurück. Was kümmerte ihn die Vergangenheit? Die Zukunft war sein Land. Für uns aber ist es lebenswichtig, aus der Rückschau auf die Vergangenheit zu blicken, zu lernen und sehr wohl auf das zu achten, was uns mit anderen Menschen verbindet. Obdach und bedürfnislos, Pietät und rücksichtslos, diesen Weg gehen wir nicht mit. Und mag er noch so sehr in den Himmel führen, wir müssen hier auf der Erde zurechtkommen. Freilich wusste Jesus sehr genau, dass Nachfolge in diesem radikalen Sinne nur sehr wenigen Menschen vorbehalten ist. Klein war die Schar von Männern und wohl auch von Frauen, die alles stehen und liegen ließen und mit ihm durchs Land zogen. Und dann waren da die vielen anderen, die etwas von ihm wollten. Sie brachten ihm ihre Kinder, kamen mit ihren Kranken und Behinderten, wollten ihm zuhören, gingen dann aber wieder nach Hause und ihren Alltag zurück und wurden dafür nicht von ihm geschimpft. Und der kleine Tross von Jüngern lebte ja davon, dass sie sesshaft bleibenden Sympathisanten einluden und mit dem vorsorgten, was sie zum Leben brauchten. Und so ist es geblieben. Kirche lebt davon, dass Ausnahmepersönlichkeiten aus dem gewohnten Leben aussteigen, um ganz für Gott und Jesus da zu sein. Und sie lebt ebenso davon, dass die anderen, sozusagen die Gewohnheitschristen, auf diese Nachfolgerinnen und Nachfolger achten und deren Impulse in ihren Alltag aufnehmen. Ohne die Nachfolger im eigentlichen Sinne hört Kirche auf, Kirche zu sein. Sie ginge auf in dem, was alle anderen auch tun und sagen. Und ohne die große Menge der Sympathisanten im Volk wäre Kirche eine winzige Schar von in der Luft hängenden Exoten, ohne Nachhall und Auswirkung auf der Erde. Das lässt sich gut demonstrieren an der Geschichte der Hildesheimer Blindenmission. Oculi ist der Name dieses Sonntags. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Eine Lebensgeschichte. Sie nahm ihren Anfang mit einer ganz außergewöhnlichen Frau, Luise Cooper, wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Pastorentochter geboren. Im alten Land wuchs sie auf. Das war eine Zeit, in der die Anfänge von Demokratie und Frauenemanzipation von 1848 zunichte gemacht wurden, weil überall die Restauration sich durchgesetzt hatte. Und das alte Land gehörte nicht gerade zu den Landstrichen, in denen Warmherzigkeit und die Sorge um den fernen Nächsten gediehen. Also undenkbar ungünstige Voraussetzung für die Entwicklung einer wegweisenden Christin. Hinzu kommt, dass Luise von äußerst schwacher Konstitution war. Ein Schulbesuch war dem zarten Geschöpf nicht zuzumuten. Es wurde von seinem Vater zu Hause unterrichtet. Dabei aber lernte sie den Herrn Jesus so intensiv kennen und lieben, dass es ihr dringlichster Wunsch war, sein Evangelium auch dorthin zu bringen, wo man es noch nicht kannte. An den Beruf einer Missionarin war damals aber überhaupt nicht zu denken. Das gab es nur in Hermannsburg, dem Missionswerk der Heimatkirche, natürlich nur für Männer. Und der Vater achtete schon sehr darauf, dass seine Tochter sich körperlich nicht übernahm. Doch da sie darauf drang, ihr Leben dem Herrn Jesus zu widmen, wurde sie im Henriettenstift in Hannover zur Diakonisse ausgebildet. Nach dem Tod des Vaters streckte sie ihre Fühler aus, ob nicht doch eine Aussendung nach Übersee möglich war. Und tatsächlich, in der Berliner Mission ging das. Die hatten bei ihren missionarischen Bemühungen in China nämlich erlebt, dass männliche Missionare von den Männern überhaupt nicht in die Häuser gelassen wurden. Deshalb hatte man dort mit der Ausbildung und Aussendung von Missionarinnen begonnen. Im Jahr 1884 wurde Luise Cooper im Alter von 35 Jahren von Berlin aus als Missionsschwester nach Hongkong gesandt. Sie begann dort in einem Waisenhaus zu arbeiten. Eine sichere Basis, von der aus sie Land und Leute und die schwierige Sprache kennenlernen sollte. Nach knapp 2 Jahren aber war sie gesundheitlich am Ende. Als für das tropische Klima auf Dauer untauglich, wurde sie nach Deutschland zurückgeschickt. Mutter und Schwestern hatten in der Zwischenzeit von betuchter Verwandtschaft wohl gut geerbt, waren nach Hildesheim gezogen und hatten hier eines der ansehnlichen Bürgerhäuser erworben. Dazu kam jetzt auch Luise, körperlich schwer angeschlagen, mit einem gescheiterten Lebenstraum. Und dennoch versank sie nicht in Passivität und Selbstmitleid. Im Gegenteil, sie blieb, was sie immer sein wollte, Missionarin. Jetzt in ihrer neuen Umgebung galt für sie um Christi Willen der Auftrag weiterzugeben, was sich ihr an menschlichem Leid in Hongkong auf die Seele gelegt hatte und wo unbedingt geholfen werden musste. Das war vor allem die Not blinder Mädchen. Weil man mit ihnen nichts anzufangen wusste, sie als Strafe der Götter galten, wurden sie von den Eltern aus Scham entweder getötet oder auf der Straße ausgesetzt. Wo sie blieben und vor sich hin vegetierten, weil selbst christliche Waisenhäuser sie nicht aufnahmen, sie galten als unbeschulbar. Wer die Kindheit auf der Straße überlebt hatte und erst später erblindete, wurde in die Sklaverei verkauft oder als Prostituierte gehandelt. Für Luise Cooper war sonnenklar, das können Christen, für die Behinderte und Kranke nicht von Gott Gestrafte sind, sondern Brüder und Schwestern, denen es beizuspringen gilt, das können Christen doch nicht einfach hinnehmen. Da müssen sie aktiv werden. So startete sie eine publizistische Dauerkampagne. Sie hielt Vorträge, schrieb Artikel und sogar ein Buch, das sich gut verkaufte. Trotz körperlicher Schwäche schaffte sie es, mit unglaublicher Willensstärke und Überzeugungskraft, dass bald ein Netzwerk von hilfsbereiten Frauen in und um Hildesheim und darüber hinaus entstand. Ein Netzwerk, das mit dem Verkauf von Handarbeiten und dem Gewinn von Sponsoren binnen weniger Jahre so viel Geld gesammelt hatte, dass die von Louise Cooper gegründete Hildesheimer Blindenmission genug Mittel hatte, eine tatkräftige und sowohl pädagogisch wie auch organisatorisch hochbegabte junge Diakonisse namens Martha Postler nach Hongkong auszusenden und sie so auszustatten, dass sie in der Lage war, ein Heim für blinde Mädchen zu errichten. Dieses Heim hat sich im Laufe der Zeit zu der leistungsfähigsten Blindenschule in ganz Südostasien entwickelt. Von modernster Diagnostik und Therapie für Kleinkinder über Kindergärten und Blindenschule mit Internat, die Kinder so weit fördert, dass sie in das öffentliche Schulsystem übernommen werden können, bis hin zur Fördereinrichtung für mehrfach behinderte Kinder, die dauernd auf Betreuung angewiesen bleiben und doch vorankommen dabei, sich selbst und ihre Umwelt wahrzunehmen. Längst hat die Weltstadt Hongkong die Besoldung des Personals übernommen und für modernste Ausstattung sorgt der renommierte Jockey Club. Von Hongkong strahlte das Werk aus, zunächst nach Taiwan, wo die Hildesheimer bei der Entstehung einer großen Schule mit Internat und Ausbildungsstätten für Kinder und Jugendliche halfen. Auch dort gab es inzwischen so viel öffentliche und private Unterstützer, dass Hilfe aus Deutschland nicht mehr benötigt wird. Und so ging es der Vorgabe Louise Coopers entsprechend weiter zu den Ärmsten der Armen im südostasiatischen Raum, nach Medan und Surabaya in Indonesien, nach Davao auf die Philippinen, nach Maktila in Myanmar, dem früheren Burma und selbst in den ärmsten Provinzen der Volksrepublik China ist die Hildesheimer Blindenmission in Blindenhilfsprojekten gemeinsam mit der evangelischen Kirche in China tätig. Ich breche hier ab. Louise Cooper ist ein Beispiel dafür, was außerordentliche Menschen, die konsequent dem Ruf Jesu folgen, in Gang setzen können. Wenn da Sympathisanten sind, die sich zwar nicht aus ihrem gewohnten Leben lösen, aber sich bewegen lassen von dem, was die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu als Aufgabe entdecken. Noch eine Beobachtung zum Schluss. Bei der konsequenten Nachfolge vollzieht sich heute ein Wandel. Die Entscheidung für einen lebenslangen Ausstieg aus gewohnten Bindungen ist seltener geworden als früher. So gibt es kaum noch Diakonissen. Der Priestermangel ist drastisch. Stattdessen aber gibt es viele Menschen, die einen Ausstieg auf Zeit auf sich nehmen. So profitiert die Hildesheimer Blindenmission davon, dass sich inzwischen junge Freiwillige an die von ihr geförderten Schulen schicken lassen können. Sie entsagen allen Annehmlichkeiten unserer Zeit und unseres Landes, lassen sich auf einfachste Verhältnisse ein, leben ein neues Leben, lernen ein neues Leben. Was sie hier weitergeben, beflügelt alle in dem, was sie hier an ehrenamtlicher Arbeit oder als Spender und Paten leisten. Den Weg Jesu gehen wir so, wie er das von sich und seiner Jüngerschar verlangt, selber nicht mit. Aber wir sind nicht außen vor, sondern bleiben durch sie in unserem Alltag als Christen in Bewegung und erkennbar. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Gott, himmlischer Vater, hab du Dank für dein Wort, das unsere Herzen erreicht. Du bist der Schaffende, der schöpferische Gott, der unser Leben berührt und uns bewegt, in deiner Nachfolge zu leben, so wie du uns dazu berufst, wie du uns Kraft und Gaben schenkst. Und wir wollen dir ganz herzlich danken für all das, womit du uns begabt und beschenkt hast. Auch die Gemeinschaft, die wir haben, auch heute, wenn wir einander nicht sehen, aber doch in der Fürbitte und im Denken bleiben wir verbunden. Hab du Dank dafür. Und wir beten besonders für all die Menschen, die von der Krankheit, der Seuche betroffen sind, der Epidemie, hier in unserem Land, aber auch weltweit. Wir bringen vor dich die vielen, die krank sind, die da niederliegen. Wir bitten für die Angehörigen von Verstorbenen, steh du ihnen bei mit deinem Trost. Du bist ihre und auch unsere Zuflucht. Wir danken dir und wir bitten dich auch für alle Ärztinnen und Ärzte, für das ganze Pflegepersonal und die vielen Menschen, die in Pflegediensten überhaupt auch Dienst tun an vielen Menschen. Hab du Dank und hilf uns, dass wir sie wertschätzen und achten. Hilf du uns miteinander, weise umzugehen in dieser Situation, die für uns und für viele weltweit so neu, unbequem, ungewohnt ist. Lass uns Rücksicht nehmen und vorsichtig sein. Aber über allem stehst du. Du selbst sitzt im Regiment und führst alles wohl, so heißt es. Und darum bitten wir dich auch heute und auch über den heutigen Tag hinaus. Sei und bleibe du, Herr und Gott, Vertrauter unseres Lebens, Zuflucht für und für. So beten wir in Jesu Namen und beten miteinander das Vater unser. Lassen Sie uns dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen und möchte gerne noch lesen aus einem Lied. Lied 123, Jesus Christus herrscht als König. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Alle Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Gott ist Herr, der Herr ist einer, und demselben gleichet keiner, nur der Sohn, der ist ihm gleich, dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein Ewigreich. Jauchzt ihm Menge heiliger Knechte, rühmt vollendete Gerechte und du Schar, die Palmen trägt, und ihr Zeugen mit der Krone und du Chor vor seinem Throne, der die Gotteshafen schlägt. Ich, auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig, ehret, liebet, lobet ihn. Amen. Soweit.